Unliebsamen Journalisten, das ist das Thema von den Nuviso News, Ausgabe 82. Schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße Co-Moderator Robert Stein.
Hallo.
Ja, Robert, wir haben uns für diese Sendung ein Thema ausgesucht, nämlich wir wollen über unliebsame Journalisten sprechen. Und wir haben uns da für diese Woche wirklich drei Persönlichkeiten herausgesucht, sozusagen, die wir diese Woche im Interview hatten. Und wir wollen gleich mal mit einem der bekanntesten Fälle des Jahres anfangen, nämlich mit Billy Six. Und du hast es ja auch verfolgt, die Billy Six-Story. Wir haben vor kurzem mit Thomas auch drüber gesprochen.
Ja. Krasse Nummer. Also, wenn du dir vorstellst, was für eine Aufmerksamkeit ein Herr Deniz Yücel bekommen hat, als er in der Türkei ins Gefängnis musste, als politischer Dissident sozusagen, und auf der anderen Seite dann die Erfahrungen, die Billy Six gemacht hat in Südamerika. Also das ist schon heftig, wie quasi die deutsche Botschaft oder die deutsche Auslandsvertretung vor Ort ihn da mehr oder weniger hat fallen lassen schon fast. Ja, das ist ja ein Thema, das kann man so gar nicht nachvollziehen. Also man sieht, mit welch unterschiedlichem Maß da gearbeitet wird. Auf der einen Seite gibt es eine riesige Kampagne gegen Erdogan, für Pressefreiheit und Deniz Yücel und ich weiß gar nicht, wie viele Zeitungen und wie viel Druckerschwärze da ausgegeben worden ist, um das Thema in Deutschland aufzugreifen. Und den Herrn Six, den lieben Billy, den hat kein Mensch angefasst. Ja.
Und das ja aber, obwohl er vom Maduro-Regime festgesetzt wurde und das ja eigentlich auch ein sehr unliebsames Regime ist. Deutschland ist da ja ganz offensichtlich auch an einem Regime-Change interessiert. Und da stellt sich ja eigentlich die Frage, warum hat man eigentlich den Fall Billy Six nicht gegen das Maduro-Regime propagandistisch ausgeschlachtet? Ich freue mich, dass Billy Six die Woche im Gespräch mit Frank Stoner war und wir haben ihm natürlich auch genau diese Frage gestellt. Und zu unserer Überraschung konnten wir feststellen, dass die Zeit, die 4 Monate Isolationshaft für Billy auch nicht völlig für die Katz waren, denn er hat auch sehr interessante, exklusive Informationen aus dem Gefängnis mitnehmen können und wir schauen mal rein.
Die Bundesregierung hat sich auch x-mal für andere Gefangene eingesetzt. Er hat zum Beispiel mehrfach in den letzten Jahren die venezolanische Regierung aufgefordert, die verhafteten Demonstranten alle freizulassen, wobei man wissen muss, dass einige von denen auch wirklich gewalttätig sind. Also da waren auch welche drunter, die andere Leute angezündet haben auf offener Straße. Da waren welche bei auch mit Pistolen. Das ist jetzt nicht der Regelfall, muss man auch sehen. Aber diese Leute gibt's und von denen sitzen einige in Haft, aber auch für die setzt sich die Bundesregierung ein. Ja, und ganz speziell für den Juan Requesen haben sie zweimal öffentlich die Freilassung gefordert. Und Requesen am Anfang, als er noch dachte, also nicht wusste, dass es da offenbar ein Problem mit meiner Person gibt, hat mir auch sehr frei erzählt, also dass seine Schwester die Angela Merkel getroffen hat, dass die Bundesrepublik finanziell und politisch ihn unterstützt. Und er hat sogar gesagt, die machen mehr als die Amerikaner für mich und für uns, weil der eben auch von dieser Partei Primero Justicia ist. Und ich breche das jetzt mal ab, man könnte es noch endlos fortsetzen. Heiko Maas hat im Mai den Chef von dieser Primero Justicia in Kolumbien getroffen, der eben beschuldigt wird von der Staatsanwaltschaft in Venezuela, der Auftraggeber und Urheber von diesem Drohnenbombenattentat zu sein, für das der Requesen, also der Freund von Borges, dort einsitzt. Ja, also Deutschland, das ist das, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist sehr aktiv in Venezuela und insofern ist es auch jetzt im Nachhinein erklärlich, dass sie einen deutschen Schnüffler da erstmal mitnehmen und untersuchen, was der da überhaupt treibt.
Ja, ist verständlich. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum, was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum du sozusagen vom Auswärtigen Amt so wenig Unterstützung bekommen hast, weil das Auswärtige Amt, da sind wir uns jetzt einig, hat ein Interesse, ob das richtig ist oder nicht, lass mal stehen, aber sie haben ein Interesse an einem Regime-Change in Venezuela. Mhm. Ja, eingebunden in andere westliche Länder, man möchte einen Regime-Change dort haben. Und jetzt hätte man doch eigentlich deinen Fall ja wunderbar als Argument für die eigene Sache nehmen können, sagen, hier, guck mal, was ist das für ein Unrechtsstaat dort? Die verhaften ja einfach einen Journalisten, der nichts getan hat, der sitzt da zu Unrecht im Militärgefängnis ohne Anklage. Man hätte das ja für sein eigenes Narrativ, als Argument wunderbar benutzen können. Mhm. So. Wieso? Ich verstehe immer noch nicht, wie, warum hat man bei dir da so eine, also dich so anders behandelt? Wie siehst du uns denn selber? Liegt es an deiner Gesinnung? Liegt es, dass man dich, ob zu Recht oder nicht, politisch konservativ rechts einordnet? Und reicht das schon aus, dass du deswegen nicht die Unterstützung bekommst vom Staat, die eigentlich jedem Bürger doch zusteht? Reicht es schon aus? Kann das wirklich sein? Oder welche Motivation siehst du da? Warum du? Was hat man gegen dich?
Also, keiner weiß es. Weil die Bundesregierung ja auch offiziell sich hingestellt hat und also im Nachhinein, als das alles plötzlich hochkochte, gesagt hat, ja, wir haben ja alles gemacht. Wir haben ja sogar mehr gemacht, als man normalerweise tun würde, war die Behauptung. Insofern stellt sich aus deren Sicht gar nicht die Frage, sich da rechtfertigen zu müssen.
Aber
sie die Realität verdrehen und jetzt kommt
genau, aber das stimmt nicht. Sie haben eben nicht alles gemacht, was möglich ist. Du beschreibst das selbst, noch nicht mal deinen Eltern wurde Bescheid gegeben. Ja? Ich meine, das ist ja nun wirklich das Allermindeste, dass man den Eltern Bescheid gibt. Hier, ihr Sohn ist in der Situation. Also man hat eben nicht das gemacht. Man hat
sogar bestritten, als die Eltern aktiv die Botschaft und das Auswärtige Amt angesprochen haben.
Man hat das sogar bestritten. Dann,
bestritten, ja.
Also warum von Anfang an diese komische Behandlung? Meinst du, das hat vielleicht auch schon mit deiner vorherigen Arbeit zu tun, auch mit deiner Arbeit in Syrien? Ist generell jemand wie du eine so sehr persona non grata für unsere Regierung, jemand, der da eben an gewissen Krisenpunkten in der Welt wirklich hinreißt? Ist es das? Oder wie schätzt du es selbst ein?
Ja, ich glaube, wer für freie Medien tätig ist, und das betrifft ja dann dich zum Beispiel auch, sollte vorsichtig sein. In solchen Situationen kann sich eben nicht sicher sein, dass die Bundesregierung ihn unterstützt, weil sie es einfach intern wahrscheinlich sich auf den Standpunkt stellen, das sind alles keine Journalisten. Journalisten sind Leute, die bei der ARD sind oder beim Spiegel, bei denen wir die Telefonnummer haben und wo wir uns regelmäßig treffen und absprechen. Das sind für die Journalisten. Wie Dennis Yücel zum Beispiel. Das sind Journalisten. Ja? Und alle anderen, die nicht unter Kontrolle sind, die nicht am Gängelband sind, die sind keine. Und in Venezuela ist wahrscheinlich auch mit kritisch eben, dass ja es Leute gibt in Deutschland, die ja schon seit Jahren behaupten, ich sei kein Journalist, sondern rechter Aktivist. Und wenn der Maduro und die venezolanische Regierung wissend, dass die Deutschen sowieso da rumrühren, auch noch so einen Fall haben, hätte natürlich sein können, dass sie dann sagen, hier guck mal, da ist einer von denen und das ist einer von der deutschen Regierung, dass sie sich da gleich distanzieren wollten von meinem Fall. Haben wir nichts mit zu tun.
Dann lass uns mal drüber.
Geht das in diese Richtung. Ja. Aber wie gesagt, es geht ja darum, das aufzuklären und man muss sagen, die AfD-Bundestagsfraktion hat in den letzten Monaten mehrfach nochmal kleine Anfragen gestellt mit wirklich sehr dürftigen Antworten. Also mein Fall ist wirklich unter Verschluss, da darf keiner ran. Konkrete Fragen werden so schmallippig beantwortet, aber es kommt so Stück für Stück immer mehr raus. Eben zum Beispiel ist jetzt eindeutig dokumentiert, dass sie nicht protestiert haben. Sogar das hat ja der Staatsminister behauptet nach meiner Rückkehr. Wir haben ja protestiert, haben wir ja nur den Eltern nicht gesagt, aber wir haben es gemacht. Und jetzt aus den Dokumenten der kleinen Anfragen kommt eben heraus, haben sie nicht gemacht. Der hat also den Bundestag dreist belogen. Aber es redet keiner drüber, jedenfalls nicht in den Mainstream-Medien.
Das ist auch so ein Ding. Weißt du, Billy, mich freut das total und es ehrt mich und Nuviso, dass du hier bei uns bist und mehr oder weniger exklusiv hier deine Story uns erzählst. Es freut mich und ehrt mich, aber eigentlich gehörst du hier in diese großen Talkshows. Das ist eigentlich eine Geschichte, die hat so eine Relevanz und so eine Bedeutung und das würde so viele Leute interessieren. Eigentlich gehörst du in diese großen Talkshows. Gehst du da bewusst nicht hin, sagst du, ich habe die Schnauze voll von euch und kommst deswegen zu uns? Oder wirst du dort auch ausgebremst? Gibt es da keinen Zugang für dich? Also,
nein, die habe ich noch. Also ich wurde einmal bei Lanz eingeladen, über die Deutsch-Arabische Gesellschaft 2013, um über Syrien zu sprechen. Ja, und da gab es im Vorfeld so ein Treffen von der Deutsch-Arabischen Gesellschaft und da hatte Herr Bock von denen, der da die Führung inne hat, ja, mir das Mikro ganz spontan gegeben, gesagt, ja, ich soll mal was sagen, ja, wie schlimm das ist, dass die syrische Luftwaffe die Schulen bombardiert. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, das habe ich gesehen. Aber ich habe auch immer gesehen, dass in den Kellern dort, weil es so massive Gebäude sind, Waffen waren und Kämpfer genächtigt haben. Und damit sich diese Einrichtungen auch, so schlimm sich das jetzt anhört, aber sie machen sich zum legitimen Kriegsziel damit. Das kann man nicht mehr als Verbrechen jetzt per se sehen. Und da war Schweigen im Raum und ich wurde ausgeladen.
Ja, das komplette, wirklich sehr spannende Gespräch mit Billy Six und Frank Stauner gibt es natürlich schon in unserem Plus-Bereich auf Nuvuso Plus und auf unserem neuen YouTube-Kanal Nuvu7, wo wir ab sofort alle Premium-Inhalte, alle Plus-Inhalte auch für Kanalmitglieder dieses Kanals sozusagen zur Verfügung stellen. Wir verlinken das unten in der Videobeschreibung mit. Ja, und was Billy uns da noch alles in dem Interview erzählt hat und auch im Vorgespräch und auch im Nachgespräch, also das hat einige Stunden noch in Anspruch genommen. Also das war schon wirklich sehr interessant und ich glaube, der Fall Billy Six, der ist noch lange nicht zu den Akten zu legen, sondern das könnte für das Auswärtige Amt noch heiß werden.
Glaubst du, dass das denen noch auf die Füße fällt? Dass da so ein Rückläufer kommt, warum habt ihr euch nicht um den gekümmert? Was ist da der Grund für diesen unterschiedlichen Standard?
Also inwiefern es ihnen auf die Füße fällt, das bleibt abzuwarten, weil es gibt ja das Problem, dass vor Gericht das Auswärtige Amt so eine sogenannte Prärogative besitzt. Das heißt, übersetzt, die haben immer Recht. Mhm. Wenn es darum geht, Dinge zu beurteilen oder zu definieren oder wo halt sozusagen Fakten weniger eine Rolle spielen als eine Einschätzung, dann hat in diesem Fall das Auswärtige Amt immer
Recht. Wie heißt das?
Prärogative. Und okay. Billy Six geht es aber gar nicht irgendwie darum, irgendjemanden jetzt anzuklagen. Ihm geht es auch nicht um Schadenersatz oder so, sondern er möchte eine Feststellungsklage machen, um einfach für zukünftige Fälle, dass auch klipp und klar gleich von vornherein feststeht, dass sich die Bundesregierung für Journalisten, die im Ausland einsitzen oder verhaftet wurden, einsetzen muss und nicht nach Gutdünken, so, der gefällt uns und der, ach, der ist doch gar kein Journalist.
Ja, okay. Ja. Also unliebsame Themen lassen wir weg. Diejenigen, die uns in die Agenda passen, die fördern wir.
Ja. Okay. Und vor allen Dingen fand ich eben auch sehr interessant, dass Billy uns erzählt hat, dass zum Beispiel die AfD ihm schon frühzeitig Hilfe angeboten hat, also den Eltern von Billy Six, die waren verzweifelt, hat die AfD ihre Hilfe angeboten und sich daraufhin tatsächlich Dennis Yücel persönlich telefonisch bei den Eltern gemeldet hat, um denen auszureden, dass die sozusagen die Hilfe der AfD in Anspruch nehmen.
Was?
Und er hatte dafür plädiert, dass sozusagen sie die Hilfe aller anderen Parteien doch in Anspruch nehmen sollen und dass es parteiübergreifend da Hilfe geben soll und so weiter. Und das haben die Eltern auch versucht. Mehrere Wochen lang haben sie die Parteien angeschrieben, außer gar keine Antwort oder Spott und Häme, so nach dem Motto, ihr Sohn ist ja gar kein Journalist.
Lass mich das nochmal in den Kopf kriegen. Der Dennis Yücel sagt zu Ihnen, nicht zur AfD, die anderen werden euch schon helfen, weil er das selber geglaubt hat, dass die dem helfen werden? Oder?
Halten wir es ihm mal zugute, ich glaube schon, ja. Also Dennis Yücel hat sich ja auch auf sozialen Medien dafür ausgesprochen, Billy Six zu helfen und beizustehen. Mhm. Also das schon, er hat seine Solidarität bekundet, aber doch bitte um Gottes Willen nicht mit der AfD, sondern er hat dafür plädiert, dass sich jetzt alle anderen Parteien da einfach mal an den Tisch setzen sollen, um Billy da zu helfen. Das ist aber nicht geschehen, was dazu führte, dass letztendlich eben die Eltern von Billy Six die Hilfe der AfD angenommen haben und siehe da, 3 Tage später war Billy Six auf freiem Fuß. Mhm. Und dafür kommt aber jetzt noch mehr Spott und Häme. So nach dem Motto, ja, siehste, die Russenfreunde, die AfD. So, also so wird es jetzt noch irgendwie dargestellt. Also es ist, man kann definitiv sagen, Billy Six ist nicht nur ein unliebsamer Journalist. Also er ist so unliebsam, dass man ihm den Journalistenstatus sozusagen sofort aberkennt, obwohl es da überhaupt gar keinen Zweifel daran gibt. Selbstverständlich ist er Journalist. Ja. Aber ja, also ein sehr interessanter Fall, der Billy Six-Fall, von dem wir mit Sicherheit noch einiges hören werden.
Ich bin gerade sprachlos. Ich habe es ja nicht mitgekriegt, das Interview. Ich war da nicht da, aber ich freue mich schon, das selber anzuschauen. Und allein dieser Vorgang, weißt du, so diese Gespaltenheit, so auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Und dann auch noch diese Chuzpe zu haben, diese Frechheit zu haben, zu sagen, die böse AfD, die doofen Russen, geht's noch. Ich bin echt baff gerade. Mir fehlen gerade echt die Worte. Dass man die Hilfe, die gewährt wird, danach noch schlecht redet, obwohl sie effektiv war, obwohl sie ihn eigentlich befreit hat, ja, so. War da nicht auch Lavrov irgendwie noch mitbeteiligt?
Ja, also die ganze Geschichte...
Der russische Außenminister, ja?
Ja, ja, also ja. Die ganze Geschichte war ja die, dass eben Petr Bistron von der AfD seine Frau, die mal, ich glaube, tschechische Botschafterin in Bonn war vor langer, langer Zeit, einfach gefragt hat, ob sie nicht ihre Kontakte nutzen kann. Und sie kannte den Botschafter, den russischen Botschafter in Wien. Mhm. Und den hat sie angehauen und hat gesagt, hier, frag doch mal den Lavrov. Mhm. Und der hat dann gesagt, was für ein Zufall, der Lavrov ist ja in 3 Tagen in Wien, da ist ja hier die internationale Drogenkonferenz und da ist auch der venezolanische Außenminister und da schauen wir doch mal, was wir machen können. Ja, und dann ist eben über diese Kanäle sofort die Ansage in Richtung Venezuela, der ist jetzt freizulassen gegangen. Und das ist dann auch umgehend passiert. Also das hat das Auswärtige Amt, hätte das auch bereits 3 Tage nach seiner Inhaftierung erreichen können in Form eines Protestes. Mhm. Aber dafür das Auswärtige Amt, Billy Sixx eben kein Journalist ist, gab es diesen Protest nicht. Und man hat stattdessen ja ein rechtsstaatliches Verfahren von Venezuela verlangt oder beziehungsweise wollte sicher gehen, dass Billy Sixx als deutscher Staatsbürger ein rechtsstaatliches Verfahren kriegt.
Das dann ein halbes Jahr oder noch länger dauert? Oder
ja, wie, ja, aber da fragt man sich, rechtsstaatliches Verfahren im Maduro-Regime, wo unser eigener Außenminister selber sagt, das ist gar kein Rechtsstaat. Ja, ja. Also das ist ja dann irgendwie Widerspruch. Was denn nun? Ja.
Wow, was für eine geile Story.
Ja. Es ist, und wie gesagt, also diese Story ist noch lange nicht fertig. Billy Sixx schreibt ja ein ganzes Buch darüber, er recherchiert auch noch, das schreibt er in einem Kloster, aber er hat sich da auch selber ein bisschen ablenken lassen. Er hat in dem Archiv, ja, ich drifte jetzt selber ein bisschen ab, er hat in dem Archiv des Klosters, wo er eigentlich sein Buch über Venezuela schreiben wollte, hat er einen Hinweis auf einen verloren gegangenen Schatz entdeckt. Oh, ja, und deswegen existiert auf seinem Facebook-Profil auch Bilder, wie er mit einem Metalldetektor dort den Kirchhof absucht, ja. Gefunden hat er den Schatz nicht, aber er hat recherchiert und hat ihn ausfindig gemacht. Der steht wohl in irgendeinem Dom heute irgendwie so. Das hat ihm viel Zeit gekostet, dieses Rätsel zu lösen. Jetzt hat er es gelöst. Jetzt schreibt er an seinem Buch weiter und es wird demnächst fertig.
Okay.
Kommen wir mal zum nächsten unliebsamen Journalist.
Ja, gibt es da noch einen? Ich dachte, es gibt nur einen auf der Welt. Ja.
Es gibt nur einen. Nee, es gibt eine ganze Menge. Wir beide haben eine Barcode-Sendung gemacht mit Gerhard Wisniewski, der dieser Tage 60 Jahre alt geworden ist. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag, lieber Gerhard. Und dadurch, dass er eben jetzt auch schon über 4 Jahrzehnte im Geschäft ist, hat er da mal tief blicken lassen.
Eine Retrospektive auf 40 Jahre Journalismus im Wandel vielleicht sogar. Ja? Wie hat er es erlebt aus seiner Sicht als junger Mann im System, öffentlich-rechtlich viele Jahre gearbeitet, bis zu jener berühmt-berüchtigten Sendung, die er gemacht hat über den 11. September und was das über unser System sagt. Das war ein spannendes Gespräch, wie immer, wenn er zu Gast ist bei uns. Ja?
Genau, und wir haben ihn gefragt, wie es denn eigentlich bei ihm losging, mit welcher Geschichte, mit welchem kritischen Journalismus. Und das war das, sich jetzt vor kurzem zum 30. Mal gejährt hat, nämlich das Attentat auf Alfred Herrhausen.
Und das passierte mit einer angeblichen Sprengfalle. Das heißt, das Fahrzeug ist angeblich durch eine Lichtschranke gefahren und dadurch wurde eine Bombe ausgelöst, die am Straßenrand deponiert war. Mhm. Und das war absolut professionell.
Wer war Alfred Herrhausen?
Das war der Vorstand der Deutschen Bank, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, ein genialer Bankenstratege, der versucht hat, die Deutsche Bank zum Global Player zu machen, unter den ersten 10 größten Banken der Welt. Und wie es danach weiterging, das sehen wir ja eigentlich heute, die Deutsche Bank ist fertig am Boden und der Abstieg begann mit dem Mord an Alfred Herrhausen.
Genau, ja. Das muss man dazu sagen, Herrhausen als Deutsche Bankvorstand ist nicht irgendjemand, der fährt nicht mit der S-Bahn zur Arbeit, sondern der hat Sicherheitsstufe 1, genauso wie Bundeskanzler und Präsident. Da fährt also voraus ein Fahrzeug mit Leibwächtern und dahinterher auch.
Genau.
An diesem Tag komischerweise nicht.
Naja, und dazu kommt natürlich noch eine gepanzerte Limousine vom Feinsten, in der er saß. Ja. Und aus unserem Buch wurde dann auch ein sehr schöner Fernsehfilm gemacht. Da wurde das sehr schön optisch umgesetzt, wie die Sicherheitsfahrzeuge sich plötzlich verabschiedet haben, vorne und hinten. Das vordere Fahrzeug ist plötzlich vorausgeprescht, ja, und das hintere ist stehen geblieben. Und er ist durch diese Sprengfalle gefahren und das Fahrzeug hat es komplett zerlegt, also ein absolutes Wrack geworden, ein gepanzertes Fahrzeug. Und das war die Situation Ende der 80er Jahre. Das wurde als RAF-Attentat bezeichnet. Am Tatort fand sich ein roter Stern, der aus meiner Sicht keinen anderen Sinn hatte, als den, dieses Verfahren sofort der Bundesanwaltschaft zuzuschieben. Das ist der Auslöser gewesen für das sogenannte Ermittlungsmonopol der Bundesanwaltschaft. Das war noch nicht der Bekennerbrief, sondern das war nur ein Label, ja. So nach dem Motto, das kleben wir auf das Attentat drauf, weil das bedeutet, dass die lokale Polizei die Griffel fallen lassen muss und die politische Staatsanwaltschaft tätig wird in Karlsruhe, sitzen die, glaube ich. Ja.
Ich habe noch ein technisches Detail zu diesem Ereignis. Ich glaube, es war sogar in deinem Buch, bin mir nicht mehr sicher. Diese Limousine, das war eine Mercedes-Benz-Limousine, 500er, richtig mega Panzerteil, die hatte einen Schwachpunkt. Und zwar war der zwischen Vordertür und Hintertür an der B-Säule. Und zu wissen, dass genau da der einzige Schwachpunkt ist, bedeutet Insiderwissen seitens der Hersteller. Und zu wissen, wie man eine angeblich lichtstrankenverzögerte Bombe so zündet, dass eine Metallplatte genau diesen Bereich trifft und dadurch die Energie des Aufpralls sich in den Innenraum verbreitet. Das erfordert hochprofessionelles Know-how, Insiderwissen und eine Vorbereitung, die nicht einfach mal jemand so nebenbei am Straßenrand machen kann, sondern da wurden tagelang Vorbereitungen gemacht in einem Gebiet, wo ständig Streife unterwegs ist und so weiter. Also es deutet alles darauf hin, von den Vorbereitungen her, dass es nicht irgendwelche RAF-Leute waren, sondern dass da gewisse Profis am Werk waren, aus welcher Gruppierung auch immer.
Klar, ja. Die haben da eine Baustelle errichtet, die haben da Kabel verlegt, tagelang. Und haben den Leuten, also wenn die vor Passanten sonst was erzählt, was sie da für einen Auftrag haben, muss man sich mal vorstellen. Und normalerweise wird so eine Person ja dauernd und deren Wohnort umkreist, bestreift von der Polizei und so. Ja? Und diese Leute wurden nicht aufgehalten, nicht gefragt, nicht gestoppt. Ja? Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt war, dass ein halbes Jahr später ein weiteres sogenanntes RAF-Attentat stattfand, nach demselben Muster mit einer sogenannten Sprengfalle in Bonn. Und da ging es um einen Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, der von der Autobahn abfuhr. Und auf der Autobahnabfahrt gab es plötzlich eine Explosion, so ähnlich wie bei Herrhausen, mit dem kleinen Unterschied, dass diese Superprofis plötzlich völlig versagten. Also der Mann sprang topfit aus dem Wagen, hielt eine Pressekonferenz ab, wo er sagte, ja, aber diese bösen Terroristen müssen jetzt von ihrem Tun lassen und so. Also es war eine richtige Heldeninszenierung, eben noch ein Mordanschlag. Schon gibt er eine Pressekonferenz. Mann, ist das ein cooler Typ, dieser Innenstaatssekretär. Und das war der Punkt, wo wir angesetzt haben. Wir haben damals auch einen Film für den WDR darüber gedreht, aus dem später oder in dessen Rahmen auch dieses Buch entstanden ist, ja, recherchemäßig. Weil das kannst du ja gar nicht alles in einem Film unterbringen, was dabei rauskommt. Und da haben wir uns gefragt, im Moment, wie kann das jetzt sein? Ein halbes Jahr vorher einen gepanzerten Wagen gesprengt, Insasse tot, ja. Und jetzt, ein halbes Jahr später, dasselbe Verfahren, Insasse überlebt mit leichtesten Verletzungen und ist topfit, ja. Und soweit ich mich erinnere, war das Fahrzeug nicht mal gepanzert von diesem Innenstaatssekretär. Also es warf doch einige Fragen auf. Und dann haben die Medien ein Narrativ veröffentlicht, um das zu heilen, diese Fragen, um ein Pflaster drauf zu kleben sozusagen. Ja? Und haben behauptet, ja, also der hat nur deswegen überlebt, weil er nicht wie sonst auf dem Beifahrersitz saß, sondern auf dem Fahrersitz, also selbst gefahren ist, weil sein Fahrer Urlaub hatte. Und das hätte also den Unterschied ausgemacht, dass die Bombe von der Beifahrerseite ihn nicht töten konnte, weil er saß nicht auf dieser Seite im Wagen, sondern auf der Fahrerseite. Wobei man sich fragen kann, naja, macht es der dreiviertel Meter wirklich aus, ja, bei so einer Bombe, ob ich überlebe, ob ich tot bin oder topfit überlebe, fast topfit, ja. Und dann haben wir im Umfeld dieses Staatssekretärs angefangen zu recherchieren, Nachbarn befragt, ne? Also, wie gesagt, diese Sache, dieses mediale Pflaster sollte eigentlich heilen oder die Frage beantworten, wieso konnte der jetzt bei diesen Profis überleben? Ja? Wie war das möglich? Und dann haben die gesagt, wie gesagt, also er saß zufällig eben weiter weg von der Bombe. Mhm. Ende der Geschichte. Ja? Mhm. Und dann haben wir mit Nachbarn gesprochen, direkt mit einem Nachbarn direkt gegenüber. Das ist so eine kleine, so eine grüne Siedlung gewesen, ja, also Vorortsiedlung, nicht ein Mietshaus oder so, wo so ein Staatssekretär wohnt. Und wo man sich halt morgens über die Straße grüßt, so, ja. Und dann hat uns dieser Nachbar erzählt, ja, der Mann hatte noch nie einen Fahrer, ja. Mhm. Das heißt, er ist immer selber gefahren. Und das hätten die Terroristen natürlich wissen müssen, beobachten müssen. Damit war die Geschichte tot.
Okay,
dieses Pflaster war kaputt und mein Weltbild auch. Ne? Mhm. Weil ich mir dachte, was läuft hier eigentlich?
Okay, ja.
Okay. Journalismus im Wandel, Barcode mit Gerhard Wisniewski. Auch das gibt es natürlich in unseren Premium-Bereichen auf YouTube oder auf Nuviso Plus.
Dieses Attentat habe ich mir neulich nochmal angeschaut. ZDF Info gab es eine Sendung zum 30-Jährigen. Es war ja der 30. November 1989. Ich habe das noch im Kopf. Ich war damals 19 und habe das noch so mitgekriegt in den Medien, dass das etwas ganz Schlimmes war. Den Zusammenhang konnte ich nicht hinkriegen. Was jetzt aber das Interessante ist, mein Recherchestand ist auch vom Gerhard eben, dass an dem Tag die Begleitfahrzeuge von Alfred Herrhausen abgezogen waren. Sprich, also normalerweise 3 Autos im Konvoi, Begleitschutz vorne, 2 Beamte, Begleitschutz hinten, 2 Beamte und eine gepanzerte Limousine in der Mitte. An dem Tag, den Recherchen nach eben, war nur die Limousine selber unterwegs und die ist in diese Sprengfalle reingefahren. In der Animation, die haben das mit nicht Computeranimation gemacht, aber halt so gezeichnet, so eine ziemlich coole Nummer, wie sie da gezeichnet haben, ja, soll halt schick ausschauen, fuhren alle 3 Fahrzeuge. Und ein RAF-Terrorist hat quasi über ein 80 Meter entferntes Kabel die Bombe scharf geschaltet, nachdem das erste Begleitfahrzeug durch die Lichtschranke durchfuhr und dann erst aktiviert sozusagen. Also das ist die offizielle Geschichte in der ZDF-Doku gewesen jetzt vor ein paar Tagen. Und das beißt sich ein bisschen mit dem Infostand, den ich bisher hatte. Also entweder waren da doch alle 3 Fahrzeuge unterwegs oder das ZDF hat wieder bewusst manipuliert in dieser Doku. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher.
Wahrscheinlich wissen die das einfach nicht besser. Weil es neben den unliebsamen Journalisten eine ganze Menge schlechte Journalisten gibt.
Das mag auch sein, aber
es gibt nur schlechte und unliebsame Journalisten. Ich meine, so grob, es gibt natürlich davon auch noch Ausnahmen, aber... Ja, vielleicht...
Vielleicht ein paar Naive gibt es auch noch, ja, das kann ja auch sein, ja.
Ja, das fällt bei mir in die Kategorie schlecht. Also wenn das, was hinten bei rauskommt, wenig mit der nachvollziehbaren, objektiven Wahrheit zu tun hat, dann ist es schlechter Journalismus. Und wenn objektiv, also offensichtliche Fragen, die auf der Hand liegen, nicht gestellt werden, Thema 11. September, was ja dann interessanterweise auch ja, das K.O.-Thema für Gerhard war. Weil das RAF-Phantom, wir haben ihn das in der Sendung gefragt, war nie ein Problem für ihn.
Ja.
Also dieser Journalismus im Wandel, also dieser Wandel an sich, der kam mit dem 11. September.
Und zwar massiv.
Massiv, ja. Von heute auf morgen.
Nicht nur, dass er den Film gemacht hat damals, der ja der erste Film in einem Mainstream-Medium war, der sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Also die Postkörbe, die Briefkörbe sind übergequollen sozusagen. So viel Zuschauerresonanz kam da. Andere Sender haben dann schon angefragt, diesen Film auch senden zu wollen. Ausländische Sender wollten den haben. Und dann ist es offensichtlich den Verantwortlichen zu heiß geworden. Nicht nur, dass Gerhard dann eben Probleme bekommen hat bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern man hat ihn sogar dann noch in eine weitere Sendung eingeladen, ihm die Möglichkeit gegeben, offiziell diese Thesen weiter zu vertreten. Aber es war dann das, was er dann später als 4 gegen Willi bezeichnet hat, dann ja so nach Motto, 3 oder 4 Gäste plus Moderator plus 3 Einspielerfilme, alles gegen ihn. Er stand alleine auf weiter Flur mit seiner These, dass der 11. September ganz anders zu betrachten ist. Und diesbezüglich hat man an ihm dann eben auch ein Exempel statuiert. Wenn du dich als öffentlich-rechtlicher Journalist zu weit aus dem Fenster lehnst, bei diesem Thema speziell, dann fällt das Fallbeil über dich und das hat ja nicht nur er erlebt, sondern auch Frieda Wagner zum Beispiel oder Oliver Janich, die auch alle kontroverse Themen diskutiert haben. Oder Eva Herrmann, die hat ja auch einen Fall erlebt 2006, 2007 mit dieser berühmt-berüchtigten Kerner-Sendung. Also immer dann, wenn jemand aus der Menge ausschert, dann kommt Klassenkeile und so bringt man die Leute zurück auf Linie. Und das funktioniert nach wie vor sehr gut, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, wobei bei Eva Herrmann war es ja noch nicht mal irgendwie ja, eine konkrete Recherche oder ein ja, unliebsame Rechercheergebnisse bezüglich irgendeines Events, jetzt 9/11 oder sonst irgendwas, sondern es war ja schlicht und ergreifend ihre persönliche, private Ansicht zum Thema Gender, im Allgemeinen zum Thema Frauenbild, zum Thema Gleichberechtigung.
Mutter-Kind-Bildung, so Mutter-Kind-Bindung war vor allem das Wichtigste, ja, damals, dass sie eben da auch Thesen vertreten hat, die in dem öffentlichen Narrativ nichts zu suchen hatten. Also sie hat die Familie hochgehalten, die Beziehung der Mutter zum neugeborenen Kind in den ersten 3 Jahren, was genau das Gegenteil ist, was der Feminismus propagiert, dass die Frau also zurück muss ins Arbeitsleben, sie soll nicht einfach nur als Gebärmaschine dienen, sondern soll quasi ihre Frau stehen, ja, in Anlehnung an seinen Mann stehen. Und da hat sie dann eben Bücher geschrieben und hat durch ihre unglaubliche Popularität, die sie damals hatte, mit 98% Bekanntheitsgrad, hat sie natürlich da für Aufsehen gesorgt mit diesen Thesen. Und wie gesagt, also sobald man die Linie, die von oben verordnete Linie verlässt, mit so einer Aufmerksamkeit, fängt das System an, sich dagegen zu wehren. Und die berühmt-berüchtigte Kerner-Sendung, das war eigentlich die Geburtsstunde der Lügenpresse. Haben wir ja in dem Interview mit dem Autor zum gleichnamigen Buch auch so besprochen. Also man sieht eigentlich, wie perfide dieses System aufgebaut ist. Du hast ein paar Schäferhunde, die bellen laut und der Rest der Schafe, wuff, 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 fügt sich kollektiv und sagt mäh.
Ja. Ja, und du hast es schon gesagt, sind wir schon bei der dritten unliebsamen Journalistin für diese Sendung, nämlich Eva Herrmann. Wir haben ein Gespräch diese Woche geführt, genauer gesagt, Julia hat das Gespräch mit ihr geführt und da schauen wir natürlich auch mal rein.
Der Feminismus ist aus meiner Sicht ein politisches Instrument, eine politische Ideologie, um die Frauen oder mit dem die Frauen in eine völlig andere Richtung geschickt wurden. Das begann Ende der 60er Jahre. Erst nannte man das Ganze Emanzipation. Also Frauen, emanzipiert euch von den Männern, ihr könnt alles selber. Mhm. Ihr seid in allem so gut wie die Männer und die Männer braucht ihr bestenfalls für die Kinder, also das heißt zum Kinder bekommen, aber zum Erziehen braucht ihr sie schon auch nicht mehr. Und es sind so familienzerstörerische Aussagen, die damals Ende der 60er, Anfang der 70er unter anderem durch Alice Schwarzer und Konsorten im deutschsprachigen Raum, übrigens auch in der DDR, durchaus in feministischen Kreisen verbreitet wurde. Und heute haben wir, also 2 Generationen, fast 3 Generationen später, haben wir eine völlig veränderte Gesellschaft. Denn Männer wurden als gewaltbereite Machos bezeichnet oder als weichgespülte Waschlappen. Ja. Und dazwischen gab es nichts. Und die Männer wurden in eine Art Irritation geschickt, während die Frauen versuchten, wie Männer zu werden. Also das, was das männliche Prinzip ist, das wurde denunziert und diffamiert. Aber gleichzeitig haben die Frauen selber versucht, sich diese männlichen Verhaltensweisen überzustülpen. Und sie werden natürlich nie richtige Männer werden, aber sie sind auch nicht mehr richtige Frauen, so wie die Naturgesetze es eigentlich vorsehen, auch in der Tierwelt. Und deswegen haben wir jetzt ein Riesenproblem. Danach, es gibt ja so eine Steigerung dann noch des Feminismus. Das ist dann Gender Mainstreaming.
Kommen wir noch drauf.
Genau. Und die weitere Steigerung ist jetzt eine neue politische Kampfideologie. Das ist der Kampf eben gegen den alten weißen Mann.
Mhm. Frauen werden immer mehr in diese Männerrolle gebracht, verlieren damit eben auch, und das prangerst du an, Mitgefühl, Liebe oder Liebesfähigkeit und Empathie. Und das sind ja weibliche Attribute, die die Biologie oder der Schöpfer oder wer auch immer eben so angelegt hat, weil Frauen nun mal diejenigen sind, die die Säuglinge, die Neugeborenen, die Kinder bekommen und heranziehen und erziehen und bemuttern und ja, auf die Welt vorbereiten. Und dazu sind ja diese Wesensmerkmale ganz, ganz wichtig. Und nun, was passiert denn mit einem, sagen wir mal, einem Säugling von 9 bis 12 Monaten, dessen Mutter entscheidet, weil sie eben in dieser Männerrolle sich sehr gut fühlt und sehr gewertschätzt fühlt. Sie möchte wieder in die Erwerbstätigkeit gehen, entweder weil sie es eben sehr, sehr gerne möchte oder vielleicht, weil der wirtschaftliche Zwang es auch vorgibt. Ja. Und dann gibt sie ihr kleines Kind in eine Kinderkrippe, von der sie denkt, dort ist ganz geschultes Personal, die haben dort viele andere Kinder, da kann mein Kleines dann schön spielen und kann Sozialverhalten lernen und dann redet man sich das alles schön. Was passiert denn tatsächlich mit so einem kleinen Wesen dann in einer Kinderkrippe? Sagen wir mal, das 9 Monate alt ist oder 12 Monate oder?
Ich komme da gleich drauf. Ich würde gerne vorweg etwas sagen, was du eingeleitet hattest. Also die Frauen werden ja seit vielen Jahren systematisch in diese Verhaltensweise gedrängt. Gib dein Kind in die Krippe. Gib dein Kind in eine frühkindliche Bildungsstätte. Also frühkindliche Bildung kann nach Aussage unseres Systems nicht mehr die eigene Mutter sein, sondern es muss unbedingt fremdes Betreuungspersonal in einer Krippe sein. Das Ganze redet man den Frauen ein, man ummäntelt das mit diesem schönen Begriff Karriere, aber auch, ja, also auf jeden Fall denken diese Frauen, sie machen Karriere.
Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung. Viele sind auch, und das ist die Folge der veränderten, immer weiter veränderten Sozialversicherungsgesetze, Steuergesetze, viele sind, wie du es schon gesagt hast, wirtschaftlich unter Druck. Die können gar nicht anders. Dann gab es ja die Krippenministerin von der Leyen, die auch immer erzählt hat, dass es Wahlfreiheit sei, wenn eine Mutter ihr kleines Kind in die Krippe geben könnte. Ist natürlich keine Wahlfreiheit, sondern Wahlfreiheit wäre gewesen, wenn man diesen Frauen angeboten hätte, du bekommst das Geld für einen Krippenplatz, was immerhin je nach Region zwischen 1.000 und 2.000 Euro im Monat sind. Puh, da würden viele zu Hause bleiben. Oder eben du nutzt den Krippenplatz. Also all diese Angebote gab es nie an die Frauen, niemals. Man diskutierte mal für eine Weile über die sogenannte Herdprämie. Das sind 150 Euro gewesen per Monat, die eine Frau eventuell bekommen hätte, vielleicht aber auch besser in Gutscheinen, damit sie es nicht versäuft. Also Diskriminierung auf der ganzen Linie, auch gesellschaftliche Diskriminierung. Was? Du hast studiert, du hast einen Doktortitel, du bist Akademikerin und dann sitzt du hier nur zu Hause und bist nur bei dem Kind. Also was passiert mit so einem Kind? Man muss dazu wissen, jedes Kind, das auf die Welt kommt, egal ob in Brandenburg oder in Kanada oder in Australien, hat nur ein einziges Bedürfnis: Mama.
Eva Herrmann, im Nuvisu Talk gibt es auch unter unseren Premium-Videos zu sehen. Und Robert, du hast ja auch schon einige Interviews mit ihr geführt und kannst du das heute auch nur im Ansatz nachvollziehen, was man damals mit ihr gemacht hat? Hat man deiner Meinung nach damals das einfach nur alles falsch verstanden und war einfach ja hypersensibel, wenn es da um Themen, die irgendwo das Dritte Reich auch ankratzen, sei es auch nur suggestiv, hat man da einfach völlig überreagiert? Du hast ja auch, wie gesagt, Peter Mersch, der hat das ja analysiert, den Fall Eva Herrmann, den hattest du auch im Gespräch. Glaubst du, dass man das irgendwann nochmal aufarbeiten wird im größeren Stile oder ob dieser Fall dann auch einfach sozusagen in der medialen Versenkung verschwinden wird und dass sie ja da nie Gerechtigkeit erfahren wird?
Das glaube ich eher.
Also wenn man die Analyse von Peter Mersch, die Geburtsstunde der Lügenpresse, der Fall Eva Herrmann, wenn man das Buch sich mal anschaut, und ich habe das von ihr selber in die Hand bekommen. Ich war dieses Jahr mehrfach drüben in Kanada und sie hat mir dieses Buch gezeigt. Hier, guck mal, hat sich jemand den Fall angeschaut. Und der war ja dann Anfang des Jahres 19 ganz recht früh bei uns, der Peter Mersch. Und im Gespräch mit ihm und in dem Buch wird ganz klar ersichtlich, dass alle Beteiligten sich, alle Beteiligten, die auf sie draufgehauen haben, die haben sich große Schuld aufgeladen dadurch eigentlich. Sie sollten sich öffentlich bei ihr entschuldigen für dieses Fehlverhalten, für diese ganzen Lügen, die man in vorauseilendem Gehorsam da von sich gegeben hat. Die sollten sich alle öffentlich bei ihr entschuldigen. Und das, glaube ich, wird niemals passieren, weil diese Journalisten, die damals eben Teil dieser ganzen Kampagne gegen sie waren, beratungsresistent sind. Die sind in ihrem eigenen Kokon gefangen. Welche Motivationen da auch immer da sind, also das eine ist ideologische Färbung, das andere ist finanzieller Druck, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht, dass das System an sich diesen Fall jemals nochmal aufgreifen wird, weil das würde ja dann nur bedeuten, dass sie sich selber dann Asche auf ihr Haupt streuen müssen und zu Kreuze kriechen müssen. Das wird nicht passieren. Im Gegenteil, sie würden eher auf eine Chance warten, nochmal eins draufzuhauen. Und dieser ganze Nazi-Vergleich und das alles, das hat ja der Peter Mersch auch wirklich dezidiert herausgearbeitet, ist alles an den Haaren herbeigezogen. Das wurde alles das Wort im Munde verdreht. Man hat genau das Gegenteil ihrer Aussagen, hat man dann ihr angelastet. Und das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was mit jemandem passiert, der für das System unliebsam wird. Mir war damals noch nicht klar, dass ihre Thesen so gefährlich sind für dieses System. Aber wenn man sich die Entwicklung unserer Gesellschaft in den letzten 12 Jahren anschaut, seit dem berühmt-berüchtigten Kerner-Interview, dann kann man eigentlich sagen, ja klar, sie hat da mit ihrem Mutter-Kind-Thema voll ins Wespennest gestochen. Und das hat das System sich nicht gefallen lassen. Also in meinen Augen eine der besten Journalistinnen, die wir jetzt haben, in Anführungszeichen, Gott sei Dank ist ihr das passiert. Also ich wünsche niemand, dass er durch so etwas gehen muss. Das war ein langes Tal der Tränen, hat sie ja selber auch oft gesagt. Sie hat da sehr viel Lebensenergie gebraucht, um da wieder durchzukommen. Ihr geht es heute besser wie je zuvor. Aber ich würde mal sagen, dass es ihr passiert ist, war schon fast ein Glücksfall für alle, die aufgewacht sind und für die ganze alternative Medienlandschaft, weil sie natürlich jetzt auch innerlich den heiligen Zorn hat, so wie es Gerhard Wisniewski hat oder Oliver Janich oder andere Journalisten, die eben von dem System fallen gelassen worden sind und dadurch natürlich umso mehr in die Kraft kommt. Sie hat eine wirklich unglaubliche, ja, einen, wie soll ich das sagen, sie hat einen großen Drang, diese Themen nach vorne zu bringen, und ich muss gestehen, also es war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung, mit ihr und auch mit Andreas Popp Zeit verbringen zu dürfen, jenseits der Kamera eben auch am Küchentisch beim Frühstück über solche Themen zu sprechen, wenn sie ganz authentisch ist und auch ganz locker erzählt. Also ich finde es super, was die macht, und auch die Bücher von ihr, wenn man sie liest, die wird nicht klein zu kriegen sein, weißt du. Und auch die Themen von ihr, die werden in der Zukunft noch mehr Relevanz bekommen, weil die Leute ja genau mitbekommen, was schiefläuft in unserer Gesellschaft. Und wieso soll man dann so ein Thema nicht aufgreifen, wenn da schon jemand ist, der das gut artikulieren kann und rüberbringt? Also ich finde es eigentlich richtig toll, dass es ihr damals passiert ist. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie dabei nicht so sehr leiden muss. Das wünsche ich niemand wirklich.
Wir haben ja aber jetzt das Problem, dass diese unliebsamen Journalisten, die ja jetzt alle in den alternativen Medien Fuß fassen und da nach wie vor ein großes Publikum auf sich ziehen, ja nicht nur aus dem Mainstream verdrängt werden, sondern die alternativen Medien, die werden jetzt so peu à peu ja, abgeschaltet, kann man sagen. Also nicht abgeschaltet, man hat das ja auch vorübergehend mal bei Nuviso gehabt. Unser Kanal war weg, gab einen riesen Terz. Offensichtlich hat man daraus gelernt, es ist ja nicht nur uns passiert, es gab ja noch andere Kanäle, die temporär für einige Tage gesperrt waren, wo immer die Aufregung erstmal groß war. Ich weiß nicht, was das war, ob das jetzt ein Algorithmusfehler bei YouTube war oder ob da jemand einfach mal testen wollte, was jetzt passiert, wenn wir den einen oder anderen Kanal abschalten. Bei einigen Kanälen war der Aufschrei nicht so groß, die sind auch nicht wiedergekommen. Bei anderen Kanälen war der Aufschrei groß, die waren dann plötzlich wieder da, aber trotzdem mit einem Unterschied. Ich hatte es auch schon mal in den Uviso-News-Sendungen, ich glaube in Ausgabe 75 war das thematisiert, dass jetzt YouTube beginnt, uns so ganz langsam so den Hahn abzudrehen. Mhm. Also, aber eben so, dass es niemandem auffällt.
Ja.
Ich muss dazu sagen, wir machen ja seit weit über 10 Jahren stellen wir Videos auf YouTube. Und es war eigentlich bis vor kurzem so, dass auch viele ältere unserer Videos, also teilweise Jahre alte Videos, trotzdem regelmäßig gut geklickt wurden. Also in den Abendstunden hatten einige Videos, die 5 Jahre alt waren, manchmal 600-700 Klicks pro Stunde. Mhm. Das ist jetzt seit kurzem überhaupt nicht mehr so. Also YouTube hat auch umgestellt, es wird auch jeder mitgekriegt haben. Die YouTube-Startseite sieht jetzt völlig anders aus. Man bekommt völlig andere Inhalte empfohlen und genau da ist eben der Knackpunkt. Wieso ist da selten dabei? Mhm. Vor allem eben ältere Videos von uns sind da gar nicht mehr dabei. Wenn wir jetzt was hochladen, wird zwar das neue Videos für 2-3 Tage empfohlen, wahrscheinlich auch nur unter unseren Abonnenten. Und das war's dann. Also man sieht an den gesamten Aufrufen, also nicht nur an den Aufrufen der neuen Videos, sondern an den Gesamtaufrufen, dass da enorm alles bergab geht. Und da ist jetzt die Frage, es geht ja auch nicht nur uns so, sondern grundsätzlich alternativen Medien machen so, wie geht's da weiter, wenn man uns sozusagen, man schaltet uns nicht ab, aber man drängt uns halt immer mehr in die Ecke. Gleichzeitig nimmt die Frequenz der kritischen Artikel auch über Nuviso zu. Da wird dann natürlich auch immer ganz tief unter die unterste Gürtellinie die Nazi-Keule rausgeholt, Antisemitismus-Vorwurf, alles völlig haltlos und ohne Quellen, aber der Nächste schreibt dann halt davon ab. Und ja,
man schmeißt mit Dreck und irgendwas bleibt schon hängen.
Es bleibt schon was hängen, was wir auch hin und wieder erfahren oder daran sehen, dass uns dann eben Interviewgäste eben genau aus diesem Grund, weil eben der Deutschlandfunk hat auch das und das über euch geschrieben, kriegen wir dann Absagen von Interviewgästen. Da bringt dann auch nicht mehr viel, wenn wir sagen, ja, das stimmt ja nicht, was da steht. Ne? Es steht halt da und das ist dann für viele schon das Problem. Und ja, also da müssen wir, glaube ich, irgendwie uns auch Gedanken machen, wie können wir die Leute, die wir jetzt noch erreichen, auch weiterhin erreichen. Denn wir können seit Jahren dazu aufrufen, schaut unsere Videos auf unserer Webseite oder abonniert unseren Newsletter oder.
Aber alles findet nur noch bei YouTube statt. Ich habe gestern erst einen aktuellen Vortrag von Professor Manfred Spitzer angehört. Pro Tag schaut die Menschheit 1 Milliarde Stunden YouTube. Pro Tag. Und das ist eine ganze Menge. Also das gibt dann viele Menschen, die jeden Tag sehr viel mehr wie 1 Stunde gucken, wenn das der Schnitt ist weltweit. Ja. Also das ist die Macht. Und YouTube hat das Fernsehen als das Leitmedium abgelöst. Die jungen Leute schauen kein Fernsehen mehr. Deswegen wird sich alles komplett verändern. Aber ja, wenn YouTube eben sagt, ihr existiert nicht, dann existiert ihr halt nicht. Ja. Und das ist ein großer Wandel, der sich da in dieser jungen, neuen, alternativen Medienszene auch erstmal, das muss man sich erstmal bewusst werden. Ja. Wenn die Entscheidungsträger und wer auch immer das jetzt ist, ja, wenn die das beschließen, dass das so ist, dann wird es da erstmal schwierig. Ja. Mit dieser Power, die im Hintergrund haben, mit diesem Bewusstsein auch, dass die ganze Welt YouTube schaut, ja. Das ist eine Entwicklung, hätte ich nicht gedacht, soweit, ja.
Ja, aber trotzdem ist es eben steuerbar, manipulierbar. Es ist jetzt eben trotzdem wieder so, dass ein Konzern die Macht darüber hat, zu entscheiden, was die Leute zu sehen bekommen. Und es gibt eben nur die ganz wenigen, die sagen, ich will aber nur Wieso gucken und deswegen gebe ich diese 7 Buchstaben da in das Suchfeld ein, weil ich glaube, in Zukunft wird es kaum noch anders möglich sein, unsere Inhalte zu konsumieren. Ja, und das ist etwas, auf das wir auch irgendwie reagieren müssen, reagieren werden. Wie genau, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Es ist halt auch viel tatsächlich vom Zuschauer abhängig. Mhm. Haben wir es für die Woche.
Vielen Dank fürs Zuschauen.
Unterstützt uns, damit wir die Arbeit weiterhin machen können, auch wenn wir wesentlich weniger Klicks haben sollten, Aufrufe. Wir würden die Arbeit auch für 1000 Zuschauer machen. Aber ob das dann noch tragbar ist, das ist die andere Frage. Noch sind wir jedenfalls sehr froh, dass ihr diese Sendung anseht. Macht das bitte auch weiterhin, lasst ein Like da, am besten auch einen Kommentar. Und ich weiß gar nicht, was wir noch alles tun können, wenn ihr Ideen habt, wie wir uns vielleicht gegen diese Meinungshoheit zur Wehr setzen können, technischer Art. Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. bleibt uns gewogen. Am besten mit einem Nuviso Plus Abo könnt ihr uns unterstützen. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zusehen und bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.